So in der letzten Zeit, da habe ich mich mit einem Buch beschäftigt über König David von Charles Swindoll. Und einige Gedanken aus diesem Buch, die kommen heute auch hier in dieser Predigt drin. Und einige Gedanken, die haben mich so fasziniert über diese Person David, dass ich ins Nachdenken gekommen bin. Und zwar wird ja über David gesagt, dass er ein Mensch oder ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Und für mich hat sich die Frage immer wieder gestellt, wie wird man denn ein Mensch oder ein Mann nach Gottes Herz? Und da möchte ich heute mit euch eintauchen. Deswegen fand ich es auch interessant, dass Manu hier heute das Thema Herz behandelt oder das Thema Freundschaft und sowas. Denn ich habe Manu nicht gesagt, welche Details und welche Eigenheiten denn dazugehören. Deswegen mal schauen, ob wir heute auf gleicher Ebene sind. Also David, der war nur ein Schäfer, ja, ein sehr junger auch noch. Und witzigerweise, weiß jemand, wo der gewohnt hat? Weiß irgendjemand, in welchem Dorf der aufgewachsen ist? Sehr gut. Habt ihr irgendeine Assoziation mit Bethlehem? Gut, dann wissen wir beide, von was wir eigentlich reden, denn Jesus kam auch aus Bethlehem. Ja, nur, dass das in Einklang ist, dass ihr wisst, David kam aus Bethlehem und Jesus kam auch aus Bethlehem. Und im Endeffekt sagte Gott, du, David, du hast, wonach ich Ausschau halte, junger Mann, du bist der künftige König Israels. Hätten wir jetzt zum Beispiel in dem Haus neben David gewohnt, in so einem kleinen Bauernhäuschen in diesem Dorf, dann wäre es gut möglich gewesen, dass wir vielleicht nicht mal den Namen von diesem jüngsten Sohn von Isai gekannt hätten. Denn nicht einmal sein eigener Vater dachte an ihn, bis Samuel fragte, sind denn das all deine Söhne? Da erst zwirbelte Isai sich den Bart ein bisschen, denn beinahe hätte er einen vergessen, nämlich seinen Jüngsten. Ja, er ist draußen auf dem Feld und sieht nach den Schafen. Geh ihn holen, antwortete Samuel. Und ab diesem Zeitpunkt wurde aus dem Jungen niemand, den Jungen, den sein Vater vergaß, ein Jemand. Und jetzt ein Gefühl für den Hintergrund der ganzen Geschichte zu bekommen, müssen wir erstmal 40 Jahre zurückgehen, damit wir die Welt, in der David damals lebte, richtig einschätzen können. Frederick Owen sagte mal zusammenfassend über diese damalige Zeit, die Menschen befanden sich in einem langen Weg fort von Gott. In dem langen Weg weg von Gott. Das war die Zeit, in der David damals gelebt hatte. Da wurde David hineingeboren. Eli, der hohe Priester, und seine missratenen Söhne waren nicht mehr da. Sein von Gott erwählter Nachfolger Samuel, der letzte Richter, war ein alter Mann geworden. Und das Volk, das hatte all die Geschichten aus den Tagen, als Israel große Nation geworden ist, die hatten das gehört, aber die hatten das alles nicht mehr erlebt. Und in dieser Zeit, wo Samuel im Zenit seiner Karriere stand, als er die Philister unterwarf, richtete er das Land weise und gut auf. Aber die meisten von den Israeliten hatten nichts davon persönlich erlebt. Und sie wussten nur, dass Samuel jetzt ein alter Mann geworden war und dass er seine Söhne dazu bestimmt hatte, Israel einmal zu richten. Aber das war ein großer Fehler. Schauen wir uns mal an, was die Bibel darüber sagt. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Das heißt, die Söhne gingen ganz andere Wege und haben krumme Sachen gemacht und sind eben nicht Gott nachgefolgt. Und das Volk, das war desillusioniert und es wollte daran etwas ändern. Was es tatsächlich wollte, war Sie wollten einen König. Zu der damaligen Zeit gab es noch keine Könige für Israel. Und die Ältesten, die hielten dann ein Gipfeltreffen in Rama ab und sie sagten: Samuel, es gibt drei Gründe, warum wir jetzt einen König haben wollen. Der erste Grund ist: Samuel, du bist alt geworden. Ja? Du bist grau geworden und deine Jahre sind gezählt. Der zweite Grund ist: deine Söhne folgen nicht deinem Vorbild. Zu denen haben wir kein Vertrauen. Die sollen nicht Richter über uns werden. Und der dritte Grund ist: wir wollen wie die anderen Nationen um uns herum sein. Wir wollen auch so sein wie die anderen Völker. Wir wollen einen König haben. Bestimme deshalb einen König, der bei uns für Recht sorgt, wie die anderen Völker auch einen haben. Und Menschen wollten immer schon so sein wie alle anderen auch. Sie wollten tun, was üblich ist. Und dieses Volk machte keine Ausnahme. Wir sind es leid, einen unsichtbaren Gott anzubeten. Jeder sagt denn: Wo ist denn dein König? Und wir müssen antworten: Oh, der ist im Himmel. Wir wollen einen Führer hier auf der Erde, Samuel. Wir wollen wie die anderen Nationen sein. Sieh dir die Philister oder die Moabiter oder die Jebusiter an und alle anderen. Sie haben Könige. Wir wollen auch sein wie sie. Und das brach Samuel das Herz. Und so ging er damit ins Gebet und er ging vor Gott und er sagte zu Gott: Jetzt haben wir eine Folie rausgeschmissen. Er sagte: Der Herr sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Also, da sagt Gott ganz klar: Okay, sie wollen den König, dann sollen sie den König haben. Das steht in 1. Samuel 8, 7 bis 9. Das steht jetzt eben, doch, ist doch das, was ich da vorgelesen habe. So erlaubte Gott nun, dass sie das bekommen sollen, was sie wollten. Und das war Saul. Saul war das, den sie erwählten. Er war die Wahl des Volkes. Er war groß, er war dunkel und er war schön. So heißt es. Und so wählen Menschen Könige. Interessant, dass so wie damals wir heute nicht arg viel anders sind. Der wird Israel sein Image aufpolieren, hieß es damals. Und so betrat Saul die Szene und er zog die Israeliten in seinen Bann. Obwohl Saul erst 40 rum gewesen sein müsste, als er König geworden ist, wurde er nach kurzer Zeit ziemlich dünnhäutig. Er wurde heißblütig und er wurde depressiv. Er hatte Mordgelüste und Saul stellte sich als eine schlechte Wahl dar. Soweit zu dem Mann, der die Wahl des Volkes gewesen ist. Aber was macht man, wenn man bekommen hat, was man unbedingt wollte und sich hinterher herausstellt, dass es der Falsche gewesen ist? Was macht man da? Man bekommt irgendwie vollkommene Unsicherheit und man kann nicht genau orten, was denn eigentlich schiefgelaufen ist. Aber Gott hat sein Volk nicht verlassen. Samuel sprach zu Saul in 1. Samuel 13, 13 bis 14: Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt für Israel für immer. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Und da war es. Gott hat sich einen Mann rausgesucht. Und jetzt ist die große Frage, wie würde die Wahl Gottes ausfallen? Wie würde denn Gott wählen? Wenn der Mensch wählt nach groß, dunkel und schön, wie würde denn Gott wählen? Es ist interessant, aber würde es dich überraschen, wenn über David mehr in der Bibel geschrieben steht, als über jede andere biblische Persönlichkeit? Würde dich das überraschen? Wahrscheinlich nicht. Abraham, sein Leben wird in 14 Kapiteln in der Bibel abgehalten. Genauso wie Josefs Leben, 14 Kapitel in der Bibel. Wenn wir über Elia mal zusammenzählen, dann kommen wir auf 10 Kapitel in der Bibel. Aber wenn wir über Jakob zählen, wo wir letzte Woche behandelt haben, dann kommen wir auf 11 Kapitel. Weiß irgendjemand, wie viele Kapitel David gewidmet worden sind in der Bibel? Irgendeine Schätzung? Komm, die großen Bibelkenner. Ohne Psalme. Das wäre zu heftig. 66 Kapitel. 66 Kapitel sind über David in der Bibel geschrieben. Dazu kommen im Neuen Testament nochmals 59 Verweise auf David. Und dann noch die Psalme. Und jetzt könnte jeder von euch denken, ach ja, da gibt es noch zweimal die Bezeichnung Mann nach dem Herzen Gottes, wird zweimal in der Bibel genannt. Da könnte man doch denken, das muss doch irgendwie so ein Superheld gewesen sein. Der muss doch irgendwie phänomenal gewesen sein. Aber das wäre nicht ganz das richtige Bild, was wir von David hier wiedergeben würden. Stellt sich für mich die Frage, welche Art Mensch Gott auswählt und einsetzt, wie muss der sein? Was sind die Kriterien, nach denen Gott handelt? Und um das zu klären, müssen wir erstmal eine Stelle uns im Neuen Testament anschauen. Und zwar die Stelle im 1. Korintherbrief 1, 26 bis 29. Da heißt es, schaut euch doch selbst an, liebe Brüder und Schwestern. Sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet und einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, denn Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten herausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen zu großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Ist doch interessant. Viele Leser vom Korintherbrief damals waren Juden gewesen. Und die warteten immer auf ein Wunder und auf ein Zeichen, dass sie beweisen würden, dass Paulus ein Mann Gottes gewesen war. Und dann gab es noch die anderen Leser vom Korintherbrief und das waren die Griechen. Und die Griechen zu der damaligen Zeit, die waren nur auf äußerliche Dinge fixiert. Ihnen bedeutete das Innenleben von den Menschen so gut wie gar nichts. Ihnen bedeutete nur, die waren beeindruckt von Verstand, von Muskeln und von Schönheit. Und jetzt frage ich euch, ist es heute so fremd? Sind wir alle Griechen? Wir müssen nur den Bachelor angucken. Und genau mit diesem Wissen, genau mit dem Wissen, äußert sich Paulus in den ersten drei Kapiteln so: Ich komme zu euch nicht mit Brillanz und mit tiefer Weisheit. Und ich komme sicher nicht zu euch mit irgendwelchen gearteten, beeindruckenden äußeren Erscheinungen. Aber stattdessen komme ich zu euch in der Kraft Gottes. Und dann zitiert er die Verse noch einmal. Und in einer anderen Übersetzung heißt dieser Vers, das fand ich auch ganz interessant am Ende: Gott hat euch die unwichtigsten und die verachtetsten Menschen der Welt erwählt und die niemanden, damit er die, die etwas darstellen, zu Nichtsen machte, damit niemand in der Gegenwart Gottes angeben kann. Und Paulus sagt: Seht euch um, ihr Korinther. Ihr werdet nicht viele eindrucksvolle Leute hier finden. Warum ist es so? Damit niemand vor Gott angeben kann. Und wir Menschen, wir neigen dazu, dieses Prinzip zu vergessen. Wir neigen immer wieder dazu, dass wir Menschen bewundern, Menschen zu Vorbildern machen, die die Besten sind, die die Gescheitesten sind, die die Klügsten sind, die die Schönsten sind, die die tollsten Fußballer sind, die tollsten Stars. Und wir sind vollkommen verliebt in Oberflächliches. Vollkommen verliebt in Oberflächliches. Und das Drumherum beeindruckt uns so viel mehr, als wir zugeben wollen. Wir wählen Politiker nur, weil sie im Fernsehen eine gute Figur machen. Wir schauen uns Fernsehduelle an, nicht wegen dem Inhaltlichen, sondern um zu schauen, wer sich besser geschlagen hat. Aber Gott sagt: So wähle ich nicht. Ich erwähle niemande und mache aus ihnen jemande. Und wenn Gott die Erde nach möglichen Leitern durchforscht, sucht er nicht fleischgewordene Engel. Er schaut nicht nach perfekten Leuten. Denn das gibt's nicht. Er sucht Männer und Frauen wie dich und wie mich, normale Menschen, die aus Fleisch und Blut bestehen. Er hält bei Leitern nach besonderen Qualitäten Ausschau, nämlich nach den Qualitäten, die er bei David gefunden hat. Und jetzt die Frage: Welche Qualitäten hat er denn bei David gefunden? Die erste Qualität, die er bei David gefunden hat, war Geistlichkeit. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen erwählt. Und was heißt es, eine Persönlichkeit nach Gottes Herzen zu sein? Das heißt, dass was Gott wichtig ist, ist auch dir wichtig. Das, was ihn belastet, das belastet auch dich. Wenn Gott sagt: Hör auf damit in deinem Leben, dann hört so eine Person auf damit in ihrem Leben. Wenn er sagt: Jenes ist falsch und ich möchte, dass du dich änderst, dann wird so jemand tun, weil er oder sie ein Herz für Gott hat. Wenn du im tiefsten geistlich bist, dann hast du ein Herz, das so sensibel ist für Dinge Gottes. Und da gibt es einen Vers in der 2. Chronik 16, Vers 9, die bestätigt das. Da heißt es nämlich: Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Als ich den Vers gelesen habe, habe ich erst mal schlucken müssen. Der Herr behält die ganze Erde im Auge, damit er denen beistehen kann, die ihm mit ungeteiltem Herzen vertrauen. Also wonach hält Gott Ausschau? Er sucht nach Männern und Frauen, deren Herzen ihm ganz gehören, vollkommen. Das heißt, dass sie keine verschlossenen Nebenräume haben in ihrem Herzen. Nichts wird unter den Teppich gekehrt. Das bedeutet, wenn sie falsch liegen, dann tun sie es sofort offen einräumen. Falsches schmerzt solche Leute. Sie sind bekümmert über Dinge, die ihnen missfallen. Ein solcher Mensch, der wünscht sich, dass seine Taten Gott gefallen mögen. Er ist bedacht auf die Beweggründe hinter seinen Handlungen. Warum tue ich Dinge? Und das ist echte Geistlichkeit. Und das ist Davids erste Qualität. Und soll ich euch sagen, mir fällt das ziemlich schwer. Deswegen predige ich das auch in allererster Linie zu mir und nicht bloß zu euch. Mir fällt es manchmal ziemlich schwer, ein geistlicher Mensch zu sein. Aber ich glaube, dass ich nicht alleine hier bin. Und das ist mir auch Ansporn. Wir wollen Veränderung in unserem Leben haben, oder? Wollen wir Veränderung in unserem Leben haben? Deswegen kommen wir doch sonntags zusammen, um uns korrigieren zu lassen. Und wenn wir Veränderung in unserem Leben haben wollen, dann wollen wir zu Männern, zu Frauen werden, nach dem Herzen Gottes. Die zweite Qualität von David war Demut. Gott war in das Haus von Isai gegangen und Isai wusste aber nicht, dass Gott dort gewesen ist. Es war sowas wie so eine heimliche, geheime Mission im Hause. Und Gott bemerkte diesen jüngsten Sohn von Isai und er sagte, das ist mein Mann. Warum das? Weil der Herr in David ein Herz sah, das genau ihm gehörte. Der Junge kümmerte sich treu um die Schafe seines Vaters. Gott sah Demut und er sah das Herz eines Dieners. Im Psalm 78, Vers 70 steht, er erwählte David als seinen Vertrauten, er holte ihn von den Weideplätzen. Und es klingt so, als sagte Gott, ich schere mich nicht im Geringsten um dieses smarte Getue, um dieses öffentliche Image, das jemand hat. Zeig mir lieber einen Menschen mit Charakter. Und ich werde ihm all das Image verleihen, das er wirklich braucht. Und dazu brauche er für mich kein besonderes Temperament zu haben. Ich kümmere mich auch nicht darum, ob er eine besondere Ausstrahlung hat. Seine Statur ist mir total egal. Und ich beachte es nicht, wenn er ganz Besonderes vorzuweisen haben sollte. Mir ist der Charakter wichtiger. Erste Qualität: Sind die Menschen echt in ihrem geistlichen Leben oder ist es nur gespielt? Die zweite Qualität ist, ist er oder sie ein Diener oder eine Dienerin? Und wenn du gerne dienst, dann bist du bescheiden. Du tust, was man dir sagt. Du rebellierst nicht. Du achtest die Menschen, die die Verantwortung tragen. Du dienst treu und still. Und so war David. Gott sah David die Schafe seines Vaters hüten, draußen auf den Feldern, wie er treu den Befehl von seinem Vater ausführte. Und Gott gab diesem jungen Mann seine Zustimmung. Und man sollte da auch erwähnen, dass es einem Diener nicht wichtig ist, wer die Ehre eigentlich bekommt. Einem Diener ist es nicht wichtig, wer denn jetzt hier die Ehre bekommt. Und merkt euch das bitte. Ein Diener hat ein großes Ziel und das ist das, beizutragen, dass der Mensch, dem er dient, besser dasteht und dass er noch erfolgreicher sein kann. Ein Diener möchte nicht, dass der Mensch, dem er dient, einen Misserfolg hat. Ein Diener kümmert sich nicht darum, wer geehrt wird, nur darum, dass der Dienst geleistet wird. Und das Gleiche könnte ich genauso auch auf Gemeinde übertragen. Ein Diener in der Gemeinde möchte, dass die Gemeinde vorankommt. Nicht, dass der, der dient, die Ehre kriegt. Und während Davids Brüder draußen weggegangen waren und in die Armee, in die Kriege zogen, um Rang und Namen zu erwerben, indem sie große und entscheidende Schlachten gekämpft haben, blieb David alleine zurück, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Er hatte ein Herz eines Dieners. Aber nicht nur das. David hatte noch eine dritte Qualität, und die dritte Qualität heißt Integrität. Er wählte David als einen Diener aus, von seiner Herde auf der Weide weggeholt. Und in Psalm 78, 70 bis 20 lesen wir Folgendes. Da heißt es: Bis dahin hatte David bloß Schafe gehütet. Doch nun machte Gott ihn zum Hirten über Israel, über die Nachkommen von Jakob, sein erwähltes Volk. David regierte mit aufrichtigem Herzen und führte die Israeliten mit kluger Hand. Dieses Wort Integrität ist hier mit aufrichtigem Herzen übersetzt. Es ist so wichtig, Gott sehnt sich nach Dienern mit einem Herzen, die zutiefst geistlich sind, wahrhaft demütig, bis ins Mark ehrlich und integer. Und heute leben wir in einer Welt, die uns weismachen will, es kommt ausschließlich darauf an, dass du einen guten Eindruck machst. Das ist das, was die Welt uns beibringen will. Nicht mehr, dass du integer bist. Nicht mehr, dass du echt bist. Sondern nur noch, dass dein Eindruck zählt. Und ich weiß nicht, wer von euch sich noch an sein erstes Vorstellungsgespräch erinnert. Wenn du vor deinem Personalchef gesessen bist, ist euch doch immer gesagt worden, aber der erste Eindruck zählt. Gell? Achte nur, dass du einen guten Eindruck hinterlässt. Und so setzen wir uns unsere Masken auf. Und so hoffen wir, dass der Chef nur sieht, was für ein gutes Bild ich von mir gebe. Und was ist, wenn irgendwann einmal jemand unter meine Maske schaut? Und wenn zum Vorschein kommt, was unter dieser Maske ist? Gott weiß, wie es unter unseren Masken aussieht. Und er wird nicht beeindruckt sein von Äußerlichkeiten. Er konzentriert sich immer auf innere Qualitäten. Jene Dinge, deren Pflege Zeit und Disziplin erfordern. Und in der Hinsicht ist nämlich interessant zu sehen, wie Gott David auf diese Führungsrolle nämlich vorbereitet hat. Wie wurde David auf dieses Königwerden vorbereitet? Es gab ein Trainingsfeld, in dem David trainiert worden ist. Und dieses Trainingsfeld war Einsamkeit. Zuerst trainierte Gott David in Einsamkeit. Er musste ganz allein die wichtigsten Lektionen des Lebens lernen, bevor man in aller Öffentlichkeit die Verantwortung übertragen und Belohnung zukommen lassen konnte. Die Heidelandschaft von Bethlehem, die den größten Teil dieses jüdischen Hochplateaus ausmachte, ist jedoch nicht von Schönheit gekennzeichnet. Die Gegend, in der David die Schafe hütete, war wild, sie war öde und sie war stark. Und dort wächst Charakter. Schäfer haben dort immer ihre Herden geleitet und bewacht. Und dort hat David als erstes die Kenntnisse der Natur aufgesogen. Und diese seelsorgerliche Beschäftigung mit seinem Inneren ausgelebt. Und das lesen wir nachher in seinen Psalmen, wie tiefgehend die sind. Wie viel er über sein inneres Leben reflektiert hat. Das war die Schule und die Schulmeister seiner Jugend, war die Einsamkeit. Einsamkeit hat eine erzieherische Qualität. Jeder, der immer Geräusche braucht, um zu überleben, dem mangelt es an Tiefe. Das sage ich euch ganz deutlich, weil ich sehe das auf den Straßen, ich sehe das an uns Menschen. Wir können nicht mehr ohne Kopfhörer rumlaufen. Wir können in kein Auto mehr steigen, ohne irgendwas anzuschalten. Wir können in keinem Raum mehr sein, ohne dass ein Fernseher läuft. Jeder, der morgens sofort als erstes das Radio oder Fernseher einschalten muss oder zum Telefon greifen muss, dem mangelt es an Tiefe, weil er die Stille nicht mehr aushält. Dem mangelt es an Tiefe. Wisst ihr, ich liebe laute Musik und ich liebe viel Musik. Aber ich liebe auch Stille. Und wenn du es nicht aushältst, mit dir selbst alleine zu sein, dann hast du tiefe, ungelöste Konflikte in dir drinnen. Und Einsamkeit verhilft uns dazu, dass wir uns solchen Dingen stellen müssen. Es gab mal eine Zeit, da habe ich so dieses Medienfasten mal ausprobiert, wo ich kein Fernseher, kein Radio, keine Musik, kein Internet, kein Handy, kein Smartphone für ein paar Wochen lang mal alles ausgeschalten habe. Das ist interessant, wie viel Zeit man plötzlich hat, wie viele Dinge man erledigen kann, wenn man all die Dinge weglässt. Mal 4 Wochen ohne Medien. Ich bin bloß noch zum Mails runterladen, ins Internet gegangen, sonst den Computer wieder ausgeschaltet. Und ich fand es interessant, morgens zur Arbeit zu fahren, ohne Radio anzuhaben. Im Auto nur zu sitzen, in Ruhe. Und ich hätte es liebend gern so weitergemacht, aber es kam zu einem Problem und das war dann in der Praxis nämlich. Weil ich habe in der Praxis das Radio ausgelassen, ich habe in der Praxis auch so diese Chill-Out-Musik, die da im Hintergrund immer läuft, habe ich ausgelassen. Und plötzlich ist es dem Patienten unangenehm geworden. Die wurden behandelt und um sie herum war kein Nebengeräusch. Und irgendwann mal haben wir gesagt, okay, wegen dem Patienten schalten wir halt jetzt hier das Radio wieder ein. Aber es ist, den Leuten ist es unangenehm gewesen in unserer Praxis, weil halt keine Beduselung da gewesen ist. Aber ich habe für mich selber weiterhin alle Medien abgeschaltet gehabt. Und das ist interessant. Wann warst mal das letzte Mal, dass du vollkommen allein in der Natur unterwegs gewesen bist? Und es aufgesogen hast, so einsam, dass die Geräusche der Stille für dich richtig ohrenbetäubend gewesen sind. So lebte David. Ich erinnere mich mal, dass ich damals mal mit dem Rucksack in Tasmanien unterwegs gewesen bin. Und da habe ich diese Einsamkeit in dieser Natur erleben dürfen. Ich habe ein kleines Zelt dabei gehabt, wo ich abends an irgendeinem Fluss oder an einem Bach aufgeschlagen habe. Und ich habe tagelang keine Menschen gesehen. Und ich habe mich nie einsam gefühlt. Denn dort in der Natur, da habe ich mich meine inneren Konflikte und meine offenen Lebensfragen, die habe ich da bewegt. Und ich verstehe vollkommen, wenn Menschen sagen, sie suchen Gott in der Natur. Aber nur zum Lernen. Aber das muss man nicht am anderen Ende der Welt machen. Dafür kann man auch einen Waldspaziergang machen oder durch Weinberge gehen. Oder über Felder laufen. Einsamkeit war eine der Lehrerinnen, die Gott einsetzte, um den jungen David für den Thron vorzubereiten. Zweitens wuchs David in Zurückgezogenheit auf. Das ist eine andere Art, auf die Gott sein bestes Personal trainiert. Und ich hoffe, ihr versteht den Unterschied zwischen Einsamkeit und Zurückgezogenheit. Einsamkeit findet da statt, wo keine Menschen sind. Zurückgezogenheit kann auch unter Menschen stattfinden. Männer und Frauen Gottes, dienende Führungskräfte, führende Diener waren während ihrer Vorbereitungszeit zunächst unbekannt, wurden nicht gesehen, waren nicht geachtet und bekamen keinen Beifall. Und Charakter entsteht in der unerbittlichen Herausforderung der Zurückgezogenheit. Es klingt manchmal befremdlich für uns, ich weiß es, aber die, die als erstes die Stille der Zurückgezogenheit akzeptieren für sich, sind am besten dafür qualifiziert, den Beifall der Berühmtheit Hand zu haben. Das sehen wir am besten mit Menschen, die plötzlich Erfolg haben und dann abheben. Da fehlt es an dieser Erdung. Die meisten Prominenten kommen mit ihrem Ruhm nicht mehr klar, weil da keiner zu Hause ist, der ihnen sagt, dass sie eigentlich eine ganz kleine Nummer sind. Die verlieren plötzlich Bodenhaftung, weil sie vorher nie geerdet worden sind, in Zurückgezogenheit. Das dritte Trainingsfeld war Eintönigkeit. Und das heißt, dass man treu sein muss in den niedrigen, in den unbedeutenden, in gewohnten, normalen, nicht aufregenden, ereignislosen, täglichen Aufgaben des Lebens. Leben ohne Unterbrechung, ohne Wein, ohne Rosen, einfach nur langweiliges, schlichtes Leben. Manchmal, wenn meine Frau es schwer ums Herz hat, dann klagt sie über die Eintönigkeit ihres Lebens. Jeden Tag die Wäsche machen, jeden Tag kochen, Spülmaschine einräumen, ausräumen, putzen. Und wenn alles frisch geputzt ist, dann haben unsere Kinder es nach 2 Stunden geschafft, aus unserem Wohnzimmer wieder eine Höhle zu machen. Alles ist dahin, für was sie gearbeitet hat. Und ich komme abends nach Hause und sehe nichts, was sie getan hat. Und am nächsten Tag die gleiche Eintönigkeit wieder. Und ich weiß, jede Hausfrau weiß, wovon ich hier rede. Und doch hat diese Eintönigkeit einen Sinn. Gott bedient sich der Eintönigkeit, um uns Menschen zu trainieren. Einfach dauernde, unverändernde, endlose Stunden ermüdende Monotonie, während man lernt, ein Mann und eine Frau Gottes zu sein, mit niemandem sonst in der Nähe, der sich drum kümmern würde. So lernt man, König zu sein, über etwas zu herrschen. In der Eintönigkeit lerne ich, mein Königreich zu regieren. Versteht ihr das? In der Eintönigkeit lerne ich, mein Königreich zu regieren. Und dann gibt es noch dieses vierte Trainingsfeld und das ist die Wirklichkeit. Bis jetzt hat man so den Eindruck bekommen, dass David trotz der Einsamkeit, Zurückgezogenheit und Eintönigkeit einfach draußen auf einem Hügel saß und vielleicht Lieder komponiert hat, die wir nachher als Psalmen gelesen haben. Dass er vielleicht seinen Schafen irgendwelche Kunststückchen beigebracht hat oder so, übers Gatter zu springen oder so. Aber in 1. Samuel 17, da lesen wir, wie der große König Saul vor lauter Angst vor Goliath in seinem Zelt sitzt und schlottert. Und David kommt vorbei und sagt, hey, lass uns losgehen und diesen Riesen mal herschlagen. Und Saul antwortet, wer bist du? Ich bin David. Saul sagt, wo bist du gewesen? Ich habe die Schafe meines Vaters gehütet, bekommt er als Antwort. Darauf Saul, du kannst diesen Philister nicht bekämpfen, du bist doch noch ein Kind. Darauf antwortet David in 1. Samuel 17, 34 und 35. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul, stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn dann an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Jetzt frage ich euch, wo hat der diesen Mut gelernt? Jeder andere von uns hätte sich hinter einem Stein versteckt und gewartet, bis der Bär oder der Löwe abgehauen wäre. Wir hätten wahrscheinlich erwartet, die nehmen sich ein, zwei Schafe und hauen dann wieder ab. Und wir melden daheim, oh ja, ist einer gekommen, der war größer als ich und hat die Schafe geklaut. Aber ich werde doch da nicht mein Leben riskieren. Nein, der läuft dem Bär hinterher und schlägt den tot. Wo hat er das gelernt? In der Wirklichkeit hat er den Mut ganz alleine von Gott gelernt. Er war ein Mann, der verantwortlich blieb, auch wenn niemand hinsah. Goliath war nichts Besonderes für David, weil er schon Löwen und Bären getötet hatte, während niemand in der Nähe gewesen ist. Er hat schon lange diese Wirklichkeit ins Auge geschaut, bevor er Goliath diese Stirn geboten hat. Und irgendwie glaube ich manchmal, dass wir denken, dass mit Gott alleine zu sein langweilig und unrealistisch ist. Das ist nicht die wirkliche Welt. Aber mit Gott alleine zu sein, bedeutet nicht in seinem Kämmerlein zu sitzen und über die Ewigkeit nachzudenken. Mit Gott alleine zu sein, bedeutet, dass man sich zurückzieht und entdeckt, in welchen Lebensbereichen ich noch verantwortungsvoller und sorgfältiger werden muss. In welchen Lebensbereichen meines Lebens muss ich verantwortungsvoller und sorgfältiger werden? Ob es nun im Kampf gegen Löwen und Bären ist oder beim Befolgen von Anordnungen. Und deshalb stimme ich auch dieser Lehre nicht überein, die sagt, man soll sich zurückhalten und Gott wird alles für dich machen. Gott alles tun lassen und ich lehne mich mal zurück und beobachte. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, Gott hat bei mir noch keinen Reifen gewechselt. Gott hat bei unseren Kindern noch nie eine Windel gewechselt. Wir müssen lernen, wann wir die Ärmel hochkrempeln müssen und die Riesen in unserem Leben bekämpfen. Und wir können viel von David lernen. Zunächst, es geschieht in kleinen Dingen und an einsamen Orten. Das können wir heute schon mal lernen. Es geschieht mit kleinen Dingen und an einsamen Orten, dass wir uns als fähig für große Dinge mal erweisen. Wenn du mal große Dinge vollbringen willst, dann musst du auch die Gewohnheit pflegen, kleine Dinge zu tun. Willst du große Dinge vollbringen, dann musst du auch schon kleine Dinge machen können. Und das sind die Zeiten, wo Gott dich stählen tut. Wie du deine Berichte ausfüllst, wie du dich um deine alltäglichen Arbeiten kümmerst, wie du die Aufgaben im Haus ausführen tust. Bei deiner Arbeit, in der Schule, all das spiegelt einfach immer wieder die Dinge, die du persönlich lernen tust. König über etwas zu sein, einen Bereich zu regieren. Deinen persönlichen Bereich, König über deinen Bereich zu sein, den zu regieren. Der Test meiner Berufung ist nicht, wie gut ich am Sonntag vor der Öffentlichkeit dastehe. Der Test besteht vielmehr darin, wie ich Montag bis Samstag dastehe. Wenn niemand es sieht, wenn niemand es prüft. Wie bin ich Montag bis Samstag? Und wenn Gott unsere inneren Qualitäten entwickelt, dann hat er nie Eile. Alan Redpath hat einmal Folgendes gesagt. Die Bekehrung einer Seele ist das Geheimnis eines Augenblicks. Die Formung eines Heiligen ist eine Lebensaufgabe. Und wenn Gott Charakter entwickelt, arbeitet er ein Leben lang an uns. Er ist nie in Eile. Und ich hoffe, dass wir uns öffnen da dafür. Und dass wir einfach noch in diesem Jahr mehr von David lernen können in der Beziehung. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr Jesus, wenn du uns siehst, wenn du manchmal heimlich in unserem Haus bist und uns siehst und erkennst und unsere Herzen siehst, dann frage ich mich oft, was du da eigentlich siehst. Du siehst, wie wir unsere Aufgaben erledigen. Du siehst, wie wir von uns denken. Wie hoch wir nach Ansehen uns bemühen. Und du siehst auch, was uns wichtig in unserem Leben ist. Herr, aber du gibst uns auch die Bibel, um uns zu zeigen, wie andere Menschen von dir geformt wurden. Und wir wollen ausklammern, wie die Welt die Menschen sieht. Und wir wollen wirklich zu Menschen werden, wie du sie haben möchtest. Ich danke dir für dieses Beispiel von David und möchte dich einfach bitten, Herr, dass du uns formst und dass wir uns formen lassen. Arbeite du an uns und hör nie auf, an uns zu arbeiten. Amen.